Der Predigtext für den Epiphaniastag oder das Epiphaniasfest steht im Evangelium des Matthäus im 2. Kapitel. Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa, zur Zeit des König Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem, und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und alle Schriftgelehrten des Volkes. Und er erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm: In Bethlehem, in Judäa. Denn so steht es geschrieben beim Propheten Micha: Und du, Bethlehem im Lande Juda, bist mitnichten die kleinste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Und dann schickte er sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie dorthin. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Und da sie den Stern dort stehen sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Häuschen und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter. Und sie fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da ihnen im Traum befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Am Epiphaniasfest klingen diese beiden Texte zusammen. Der Text aus dem Propheten Jesaja, 300, 400, 500 Jahre vor Matthäus geschrieben, der damit endet: Gold und Weihrauch werden sie bringen und sie werden Gottes Lob verkünden. Und tatsächlich kommen 3 Menschen aus einem anderen Land, wahrscheinlich nicht direkt aus dem berühmten, aber schwer zu lokalisierenden Land Saba, aber aus der Ferne, dort, wo reiche Menschen wohnen und wo es märchenhaft zugeht, kommen 3 Männer und bringen Gold, Weihrauch und Myrrhe. Also das 3 Dinge, die man wunderbar mit sich tragen kann, wo man keine Packeselkarawane oder keine Karamellkarawane braucht, sondern was in kleine Schächtelchen passt. Schon ein paar Gramm Gold haben damals gereicht, um die nächsten 20 Jahre den Lebensunterhalt zu finanzieren. Weihrauch, ein Zeichen dafür, dass hier etwas ganz Besonderes ist. Es wird verbrannt in der Gegenwart eines Gottes, damit es die Luft verbessert und klärt, damit alle schlechten Gerüche und alles, was die Seele umnebeln könnte, vertrieben wird. Und natürlich die berühmte Myrrhe, also es ist das Wunderbarste, mit dem ich immer meine Konfirmanden früher gequält habe, so im kleinen Unterricht. Was ist das denn für ein seltsames Zeug? Ich weiß nicht, ob ihr es wisst. Es ist, ja, es klingt nach allem Möglichen. Das nächstliegende ist natürlich eine Möhre, womit es natürlich nichts zu tun hat. Es ist das teuerste Parfum der alten Welt, des Orients. Es wurde damals irgendwo am Himalaya aus einer ganz seltenen Pflanze gewonnen. Also ein unbezahlbares, teures Parfum, was sich nur Könige leisten konnten. Der Duft, der nur für Könige zugänglich war. Auch wieder ein kleiner Flakon, ein kleines Gefäß, in das das hineinpasst. Also die drei haben sich schon was überlegt. Was bringen wir, wenn ein König geboren wird, mit? Leicht transportabel und nicht mehr zu toppen durch andere Geschenkebringer. Erstmal spannt sich damit nun der große Weihnachtsraum auf, vom der Geburt über die Engel und die Hirten auf den Feldern von Bethlehem bis zu Menschen, die aus den fremden, unbekannten Ländern des Ostens kommen, um diesen Jesus zu sehen. Der erste Hinweis darauf, dass es hier nicht nur um die eigenen Leute geht, um dieses kleine Land Judäa oder Samaria, Palästina, diesen kleinen Landstrich zwischen dem Toten Meer und dem Mittelmeer, der nicht größer ist als Hessen oder etwas kleiner als Bayern. Nein, es geht nicht nur um diesen Landstrich und seine Bewohner, um die Menschen, die als jüdisches Volk mit Gott verbunden sind, sondern das zieht Kreise. Es gibt schon in dem Moment, wo Jesus geboren wird, Hinweise, dass seine Bedeutung über dieses Land hinausgeht. Und eines der faszinierenden Momente, die mit dieser Sternerzählung verbunden ist, ist ja, dass sich nachweisen lässt, hat mich auch dann, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, sehr berührt, dass sich nachweisen lässt, dass im vermutlichen Jahr der Geburt, das ja nicht genau auf Null liegt, wo man es irgendwann mal hingerechnet hat, aber sich dabei ein bisschen verrechnet hat, sondern wahrscheinlich ungefähr um das Jahr 6 oder 7 vor dem Termin Null, dass in dieser Zeit tatsächlich es besondere Himmelskörperkonstellationen gab, die dazu führten, dass ein unglaublich heller Stern in dieser Zeit zu sehen war, der von Osten nach Westen sozusagen über den Himmel zog. Jedenfalls vom Standpunkt des Beobachters aus. Dass also jene Männer im Osten, in Bagdad oder Teheran oder Isfahan, wo auch immer sie genau hergekommen sein mögen, dass diese Männer tatsächlich etwas gesehen haben. Dass da tatsächlich ein Signal, ein Hinweis war, es passiert etwas. Und sich auf den Weg machen. Und dass sich diese Personen auf den Weg machen in das Provinznest Jerusalem, 20.000 Einwohner, 30.000 vielleicht. Kein Vergleich mit Millionenstädten wie Bagdad oder Teheran oder Isfahan oder Rom oder was auch immer man nehmen will. Ein Provinznest irgendwo da kurz hinter Mittelmeer. Dass sie sich trotzdem auf den Weg machen, eine damals wahrscheinlich nicht nur Wochen, sondern sogar monatelange Reise, auf Kamelrouten wahrscheinlich, na gut, wohlhabende Menschen mit Pferden, aber trotzdem ein langer Weg, einmal durch den fruchtbaren Halbmond, den wir ja in den letzten 10 Jahren hauptsächlich durch die Kriege in Syrien kennengelernt haben. Man kann da durchziehen, es ist keine Wüste, da leben überall Menschen, damals noch viel fruchtbarer als heute. Und sie kommen, die Weisen. Ich weiß nicht, ob ich Eulen nach Athen trage. Bei uns heißen diese Weisen ja meistens Könige, die heiligen drei Könige. Im griechischen Text sind es Magoi oder Magier. Etwas platte Übersetzung, die die Sache auch nicht so genau trifft. Magoi sind Priester einer orientalischen Religion, und zwar einer ganz bestimmten, nämlich einer Religion aus dem alten Iran, der Religion Zarathustras. Eine Religion, zu der auch gehörte, den Lauf der Himmelsgestirne anzuschauen und daraus Schlüsse darüber zu ziehen, was auf der Welt gerade anliegt. Man schaut in den Himmel, um die Welt besser zu verstehen und vorbereitet zu sein. Dass diese Priester einer anderen, ganz anderen Religion sich auf den Weg machen, um zu schauen, was in diesem kleinen Ländchen da weit im Westen passiert, ist schon einigermaßen erstaunlich. Dass sie davon ausgehen, dass dort ein besonderer König geboren wird, der für sie im Iran Bedeutung haben wird, noch erstaunlicher. Und deshalb hat es Matthäus aufgeschrieben, um den Menschen, die nach ihm kommen, deutlich zu machen, von Anfang an ist das, was bei Jesus passiert, nicht begrenzt. Nicht begrenzt auf das kleine Land, auf Juden, nicht begrenzt auf die paar Leute, die dort irgendwie damit in Beziehung kommen. Es wird darüber hinausgehen. Menschen werden aus aller Welt kommen und diese Botschaft wird in alle Welt gehen. Ein bisschen Historie, ein bisschen in der Historie gebuddelt sozusagen. Und heute? Menschen, die Christen sind oder Christen werden wollen, kommen tatsächlich immer wieder aus aller Welt und fragen nach, was hat es mit dieser Botschaft auf sich? Warum glauben Christen an Jesus Christus? Was ist da drin, dass ein Gott so klein wird, dass ein Gott so unscheinbar, unwichtig, harmlos wird? Echt ein harmloser Gott, wie ein kleines Kind. Was bedeutet das für mich und für dich? Erstmal vielleicht ganz naheliegend, da kann man sich schon mal rantrauen. Das ist nicht eine ehrfurchtgebietende Person, die eine Ausstrahlung hat, dass es einem schier umwirft. So war es ja. Wenn Menschen in einen Tempel gingen damals, dann warfen sie sich auf die Erde. Die knieten sich nicht nur hin, so wie wir das kennen oder wie sie es vielleicht aus der katholischen Messe kennen. Nein, Menschen warfen sich wirklich auf die Erde. Sie haben es vielleicht bei Moslems schon mal gesehen oder in alten Filmen. Die Leute mit dem Gesicht auf die Erde und am besten noch ganz flach auf die Erde. Ich liege im Staub vor Gott, wie auch dieser Gott immer heißt. So tat man das in der Antike. Selbst Könige vor einem mächtigen Gott hat ein König nichts zu bedeuten, da liegt er auch, im wahrsten Sinne des Wortes, auf der Nase. Und dann so ein kleines Kind in einem Stall. Es stinkt ein bisschen, es riecht merkwürdig. Spannenderweise auch noch ohne Vater. Wo ist der denn abgeblieben? Er kommt bei Matthäus schon nicht mehr vor. Gott sei Dank haben wir ihn wenigstens an der Krippe und auch sonst hin und wieder in einigen Erzählungen. Aber der Vater, jedenfalls der irdische Adoptivvater, der spielt wirklich nur eine kleine Rolle. Ein bisschen im Hintergrund, immerhin vielleicht Gott sei Dank ganz gut, dass Jesus nicht so ganz ohne väterliche Bezugsperson aufgewachsen ist und in dem, was dieses Kind als Mensch erlebt hat, eben auch ein bisschen gemerkt hat, was ein guter Vater sein könnte, auch wenn es nur der Patchwork-Vater ist. Immerhin. Irgendwo war er da, aber er spielt keine besondere Rolle. Und es ist ja nicht so leicht für uns als Männer, so ganz die zweite Geige zu spielen der Familie. Sag ich mal nur so. Es berührt mich immer wieder an solchen Punkten, wenn ich ein bisschen tiefer drüber nachdenke und ich einfach drüber hinweglese und weitermache. Und es ist ja gut, dass Maria da ist. Maria ist ja auch ganz wichtig, sondern ein bisschen dabei stehen bleibe, wie geht's mir eigentlich als Mann damit, dass der Mann, der dazugehört, schon gleich aus dem Bild rausgerückt wird zumindest. Muss er Geld verdienen? Muss er das Essen besorgen? Was hat er wohl zu tun? Noch ein Hinweis, der mir wichtig ist an dieser Erzählung. Es geht von Anfang an nicht ohne Komplikationen ab. An Weihnachten ist ja noch alles wunderbar, himmlisch, faszinierend. Es leuchtet, es ist ein bisschen heimelig hier an der Krippe. die Weihnachtsgeschichten, die wir im Krippenspiel spielen und so, sie haben ja oft so einen herzerwärmenden Touch. Und damit geht es dann zu Ende bei Lukas. Noch kein Problem in Sicht. Abgesehen davon, dass sie kein ordentliches Zimmer hatten, aber sonst ist alles nochmal gut gegangen. Hier kommt die große Politik ins Spiel und mit der großen Politik wird es auch langsam problematisch. Es gibt schon einen König im Land. Und mehr als ein König, das wird schwierig. Es wird noch schwieriger, wenn man zufällig weiß oder mal gehört hat, der Herodes ist auch nicht einfach nur ganz friedlich an die Regierung gekommen. So wie der Sohn von Elisabeth II. Einfach nachgefolgt ist, weil das so üblich ist. Sondern der hat sich an die Macht geputscht und mit viel Unterdrückungsgewalt die Macht in der Hand behalten, dass keiner gegen ihn aufstehen kann und eine Revolution macht, so ähnlich wie schon sein Vater. Und im Zweifelsfalle wurde er von einer ausländischen Macht unterstützt, die ihre Soldaten geschickt hat. Die große Weltmacht Rom hat auch mitgemischt. Da war es natürlich sehr verdächtig, wenn noch ein König da ist, irgendeiner, der seine Macht in Frage stellt, der vielleicht sogar eine bessere Begründung hat. Das ist der, von dem die Propheten sagen, mein König kommt aus Bethlehem, sagt Gott. Da kommt Herodes nicht gegen an. Über Herodes hat Gott nichts gesagt. Ganz verdächtig. Und natürlich mit List und Tücke, wie es sein muss in solchen Sachen. Mit List und Tücke versucht er, hinter das Geheimnis zu kommen. Aber zum ersten Mal in dieser Erzählung erfahren die Sterndeuter, die Magier, diese wohlhabenden Männer aus den Ländern des Ostens eine direkte Gotteserfahrung. Nachdem sie bisher nur nach Sternen geguckt haben, haben sie jetzt eine Gotteserfahrung in ihrer Seele, einen Traum. Sie haben einen Traum, so wie es in der Bibel immer wieder vorkommt, und Gott oder ein Engel spricht zu ihnen und sagt, nehmt einen anderen Weg. Lasst Herodes links liegen. Dessen Zeit ist vorbei. Der hat keine Bedeutung mehr für die Geschichte. Den könnt ihr links liegen lassen. Und sie zogen auf einem anderen Weg nach Hause. Es gibt viele Wege. Viele Wege, wie man unterwegs sein kann. Sie sehen nun nicht mehr nur Sterne, die dieses und jenes anzeigen können und manchmal auch das Richtige. Sie sehen auch und hören. Sie haben Gott gesehen und sie haben seine Stimme gehört. Es wird natürlich nicht einfach, es ist richtig. Sterngucken bleibt schwierig, aber Gott hier unter uns erkennen bleibt auch schwierig. Da müssen schon anscheinend mehrere Sachen zusammenkommen, um zu entdecken, wo ist hier Gott jetzt eigentlich? Wann spricht er zu mir? Ich habe einen Traum gehabt. Ist das ein Traum, der, wo kommt der her? Kommt der so aus mir selbst raus? Ist es etwas Gutes? Ist es etwas Problematisches? Geht es nur um mich selber? Geht es um andere Menschen? Was wird daraus? Das bleibt so ein bisschen doppeldeutig. Es bleibt nicht einfach und die Zeit bleibt gefährlich. Denn der nächste Traum, der stattfindet, weist darauf hin, ihr müsst eure Heimat verlassen. Jetzt kommt Josef wieder ins Spiel. Er hat einen Traum. Flieht. Flieht aus eurer Heimat in ein anderes Land. Ein ganz fremdes Land. Nach Ägypten. Wo die Menschen anders denken, wo die Menschen andere Götter anbeten, wo alles ganz anders ist. Ihr müsst weg. Denn es droht Gefahr. Der König Herodes hat noch Macht, auch wenn ihn die heiligen drei Könige links liegen gelassen haben. Er wird versuchen, die Geschichte nach seinem Gusto zu lenken und diesen Konkurrenten zu beseitigen. Flieht. Wir alle, die wir uns berühren lassen von dem, was da geschehen ist, erinnern uns daran, was für wie viele Menschen dieses Flieht auch ein Wort war, was sie in Gang gesetzt hat und dazu gebracht hat, alles hinter sich zu lassen. Freunde, Verwandte, Heimat, Haus und Garten, alles, was sie kannten, um in ein anderes Land zu gehen, nur um ihr Leben zu retten. Kein Kinderspiel, nein. Jesus ist kaum geboren, seine Mutter packt ihn unter den Arm, auf Bildern oft auf einem Esel sitzend dargestellt und ab durch die Wüste Sinai nach Ägypten. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Aber nicht zufällig wird all das berichtet, dass wir nicht nur begeistert sind, weil es so schön ist, was Gott tut und dass Gott jetzt so nah bei uns ist, sondern dass wir auch die Zusammenhänge sehen und nicht an den Lebensrealitäten vorbeischauen und uns von Gott berühren lassen und sehen, wo ist dein Platz, wo ist deine Aufgabe, welcher Traum führt dich, welcher Stern leitet dich und wo leitet er dich hin? Wenn er dich zu Jesus leitet, ist noch die Frage, wie geht's weiter? Die drei Magier gehen zurück in ihre Heimat. Freude im Herzen, Gottes Stimme in der Seele. Jesus aber muss aufbrechen in die Fremde, zusammen mit seiner Familie. Zwei ganz verschiedene Wege. Am Beginn des Jahres die Frage nach deinem Weg. Wo leuchtet dir ein Stern? Und wo führt er dich hin? Kennst du deinen Stern? Der Rest liegt vor uns, unbekannt. Ich wünsche Ihnen einen guten Weg. Amen.